der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Stillen. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Ja, wir wollen uns heute einer besonderen Gruppe von Patientinnen widmen, stillenden Frauen. Die Bedeutung des Stillens und das Wissen um die positive Wirkung auf die Gesundheit beider Beteiligten hat ja Gott sei Dank seit Mitte der 1980er in unserer Gesellschaft wieder zugenommen. Aber dass wir noch mehr tun können, um zu einer Stillkultur zurückzukommen, zeigen nicht zuletzt Debatten um das Stillen in der Öffentlichkeit. Und auch unter uns Ärztinnen herrscht viel Unwissen. Geben wir es zu. Im Medizinstudium ist nicht viel zu diesem natürlichen Prozess mitgeteilt worden und wie wir mit Stillenden im Allgemeinen und in speziellen medizinischen Situationen umgehen sollten. Wir können im Beipackzettel nachlesen, ob ein Medikament für Stillende kontraindiziert ist, aber wissen nicht, ob wir dann wirklich zum Abstillen raten müssen. Dies hat uns niemand gesagt. Rufen wir uns unsere ärztliche Verantwortung vor Augen, wird schnell klar, wie viel Einfluss unsere Worte haben und wie sehr sie verunsichern können. Mit mehr Wissen um das Stillen können wir die Frauen besser begleiten und zudem ihre Gesundheit und die ihres Kindes fördern. Das gilt für Gynäkologinnen und Nicht-Gynäkologinnen. Und das ist das Ziel unserer heutigen Folge. Und mein Gast hierzu ist Professor Michael Abudaken, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Josef Krankenhaus in Berlin. Er hat zudem eine internationale Qualifikation zur Still- und Laktationsberatung, IBCLC, und ist Mitglied der Nationalen Stillkommission. Er war zudem lange Zeit Vorsitzender der WHO-UNICEF-Initiative Babyfreundliches Krankenhaus, welche sich für Bindungs- und Stillförderung in Krankenhäusern einsetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Abudaken.
Schön, dass Sie da sind. Danke, danke. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich muss gleich eine Kleinigkeit korrigieren. Tatsächlich bin ich froh und stolz darauf, dass ich einer wenigen Männer in Deutschland war, der sich so mit dem Stillen so sehr beschäftigt hat, dass ich dann tatsächlich diese internationale Auszeichnung errungen habe. Da muss man entsprechende Prüfungen machen, da muss man auch praktische Dinge beachten können und so weiter. Es war auch gar nicht leicht, auch als Mediziner diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich habe dann allerdings nicht die Rezertifizierung nach 10 Jahren wieder durchgeführt, weil es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend war und weil ich eigentlich für mich auch nur nachweisen wollte, dass man das selbst als Mediziner und Mann schaffen kann, diese Prüfung zu bestehen. Also ich bin jetzt kein IBCLC mehr. Ich finde aber nach wie vor berechtigt, mich vielleicht als Experte des Stillens zu bezeichnen.
Ja, das ist interessant. Das wäre meine erste Frage gewesen, weil ich das spannend finde, dass ein Chefarzt eben sich da noch weiterbildet und noch da eine Qualifikation zusätzlich erwirbt. Das ist die IBCLC-Qualifikation. Wer sie nicht kennt, International Board Certified Lactation Consultant.
Genau.
Ja, genau. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, im Medizinstudium ist dann doch der Prozess des Stillens sehr stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, viele Ärztinnen, denen geht es so wie mir, da ist nur hängen geblieben, Prolaktin führt zur Milchproduktion und Oxytocin zum Milcheinschuss.
Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal auf die Physiologie des Stillens kurz zu Beginn ein. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Laktogenese, Laktation? Warum ist das frühe Stillen so wichtig?
Also erstmal Kompliment, Sie haben völlig recht. Tatsächlich weder im Medizinstudium noch in der Ausbildung, nachher zur Facharztausbildung für Frauenärztinnen oder auch zur Kinderärztin spielt das leider die Rolle, die wir heute erwarten würden. Und wir sind durchaus dabei, an dem Punkt auch zu schrauben und zum Beispiel die Lehrinhalte an Universitäten zu beeinflussen oder auch in Facharztweiterbildung zu sagen, dies ist ein Thema, mit dem wir uns auskennen sollten. Ich wollte auch sehr zu ermuntern, weil die Frauen in ihrer Not und ihrer Sorge sich gerne auch an uns Ärztinnen wenden möchte. Und wir sollten zusehen, dass wir dieses Feld nicht nur den Berufsgruppen überlassen, die natürlich primär zuständig sind, nämlich die Hebammen und die Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern oder eben Laktationsberaterinnen, die natürlich spezialisiert sind auf das Stillen. Ja, also wie geht's los mit dem Stillen? Es geht eigentlich lange vor der Schwangerschaft los, indem eben über die Fettbildung, Östrogenbildung in der Menarche, also in der Zeit, wo die Brustentwicklung da ist, die ersten wesentlichen Anlagen gebildet werden in der weiblichen Brust, die sich eben unter dem Östrogeneinfluss dann, also in der Pubertät, eben als erstes Zeichen auch verändert. Das haben wir alle noch gelernt. Da gibt es dann diese entsprechenden Tafeln, die wir alle kennen, wo man nachschauen kann, was ist jetzt die normale Brustentwicklung. Und wir sehen eben heute, das macht mir zum Teil auch große Sorge, dass eben Mädchen in diesen frühen Phasen, wo die Fettbildung insgesamt halt wichtig ist, um dann die Östrogene zu aktivieren, nicht so selten in eine Phase geraten, wo sie sehr schlank sein wollen. Und dann ist das nächste Schönheitsideal, dass man nicht nur sehr schlank sein möchte, sondern auch gleichzeitig möglichst große Brüste haben will. Und das führt dann dazu, dass dann in der Pubertät oder quasi noch in der Pubertät, meinetwegen zum Abitur, dann irgendwelche Silikonbrüste geschenkt werden, die natürlich alle mit dem Stillen trotzdem vereinbar sind. Aber da wird einem erst mal bewusst, an welcher Stelle es eigentlich losgeht. Dann gibt es die zweite Phase in der Schwangerschaft, wo viele Frauen auch merken, dass das Brustwachstum plötzlich ein Thema ist. Also sie merken, dass die Brüste spannen, dass die größer werden in dieser Phase. Deshalb, weil eben wiederum über Östrogen die Anlagen in der Brust sich so verändern, dass eben überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, dann später die Milch zu produzieren. Und in diesem Brustgewebe befindet sich eben neben Fett- und Bindegewebsstrukturen letztendlich eine Struktur, die Sekrete bilden kann. Und diese Sekretbildung wird dann im Laufe der Schwangerschaft weiter gefördert. Es kommt dann tatsächlich unter dem Einfluss von HPL vor allen Dingen zu einer Blockade, dass eben nicht frühzeitig Muttermilch sich entleert. Das ist übrigens auch ein Insiderzeichen, wenn eine Frau bereits in der zweiten oder dritten, Anfang des dritten Trimenons, also dritten Monats der Schwangerschaft plötzlich Milchbildung hat, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, ob zum Beispiel das ein Hinweiszeichen dafür da ist, dass die Geburt zu früh da ist. Also das ist durchaus auch, daran kann man erkennen, dass eben der Progesteronspiegel, die Gelbkörperhormonsituation sich verändert. Dann kommt es zur Geburt des Kindes, das freudige Ereignis. Nach dem freudigen Ereignis der Geburt des Kindes kommt es zur Geburt des Mutterkuchens. Und mit Geburt des Mutterkuchens verschwindet eines dieser Haupthormone, eben dieses Gelbkörperhormon HPL, durch den Mutterkuchen. Und typischerweise so 3 Tage nach der Geburt ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo die Halbwertszeit dieser Gelbkörperhormone so reduziert ist, dass sie keine Rolle mehr spielen und damit auch nicht mehr blockieren können, dass Prolaktin wirkt. Prolaktin ist eben dann das Hormon, das die Milchbildung aktiviert, wird mit der Geburt und mit dem Hautkontakt und dem Saugen beim Kind innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden auf maximale Werte geliefert. Also das ist sozusagen der höchste Zeitraum, wo Frauen dann einen Prolaktinspiegel haben, so dass das Kind angelegt wird in den ersten Stunden und Tagen. Und über diese Prolaktinbildung kommt es zu einer verstärkten Durchblutung der Brust, Abfall der Gestagene, wie gesagt, macht diese Bindung möglich. Und mit der Durchblutung kommt es dann zur Bildung dieses Sekrets in den Acini, also in diesen kleinen Anteilen, die eben in dem Brustdrüsengewebe drin sind. Und darüber wird die Milchbildung gefördert. Das kann man ganz bestimmt auf Amboss sich anschauen, die Bilder dazu und die Hormone und wie das dann aussieht, weil ich habe es ja versucht vorzutanzen, aber ohne mit Händen und Füßen und nur per Stimme. Ich hoffe, Sie haben verstanden ungefähr, um was es da geht.
Ist ganz neu, ne? Ohne den Zeichenblock.
Genau.
Sie haben ja auch gerade gesagt, innerhalb der ersten 24 Stunden anlegen, fördert das die Prolaktinspitzen, die ja dann nie wieder so hoch sind wie zu diesem Zeitpunkt nach der Geburt. Warum wir auch Müttern, die von Anfang an sagen, ich möchte mit Flasche ernähren, raten, zumindest am Anfang anzulegen. Weil wir da, Sie haben ja gesagt, nach 3 Tagen kommt erst die richtige reife Milch, noch das Kolostrum haben, die neugeborenen Milch. Ja. Vielleicht können Sie nochmal auf die Milchzusammensetzung dieser speziellen Milch eingehen.
Also ich würde gerne das Bild, Mutter möchte Flasche geben, loswerden, weil Flasche geben ist ja einfach nur eine Art, Flüssigkeiten zuzuführen. Da könnte ja auch Muttermilch drin sein. Also Frauen, die nicht stillen wollen, die ihre eigene Milch dem Kind nicht geben wollen, denen raten wir trotzdem, das Kolostrum zu verfüttern, also das Kind an die Brust zu lassen. Und zwar deshalb, weil in diesem Kolostrum ganz hohe Immunkörper drin sind, die tatsächlich ganz aktiv das Kind schützen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch in dem Brustdrüsengewebe Substanzen freigesetzt werden, die dem Kind ja Wohlwollen geben, gute Temperaturregulation möglich machen und so weiter. Und natürlich der Hautkontakt als solches für Mutter und Kind, was Bindung angeht, ein ganz wesentlicher Faktor ist. Der Clou ist, dass wenn die Frau direkt nach der Geburt ihr Kind anlegt, zwar diese Prolaktinspitzen entstehen und die dann später dazu führen, dass die Milchbildung richtig in Gang kommt. Die ist aber nicht so entscheidend, wenn eine Frau nicht stillen möchte. Sie verschlechtert quasi nicht ihre Situation des Abstillens. Das ist ja, wovor die Frauen dann Angst haben, dass die Brust dann irgendwie doll wehtut, doll anschwillt und so weiter. Nein, Wenn man danach die Brust in Ruhe lässt, kühlt und so weiter, wird die weitere Milchbildung nicht da sein. Umgekehrt ist aber ein Problem, wenn innerhalb von 24 bis 48 Stunden, also nicht unmittelbar nach der Geburt, eben das Kind nicht angelegt wird und nicht saugt, dann haben sie eben diese fehlenden hohen Prolaktinspitzen über 24 bis 48 Stunden und die führen dazu, dass die Milchbildung dann eben nicht so aktiviert werden kann, also die eigentliche Milchbildung. Wir unterscheiden da in verschiedene Phasen der Laktation letztendlich, nämlich die erste Phase habe ich jetzt beschrieben, das Anatomische im Grunde genommen und das, was sozusagen physiologisch vorbereitet wird. Und dann gibt es die nächste Phase, in dem eben durch das Anlegen die Muttermilchbildung angeregt wird. Und die dritte Phase ist die eigentlich spätere Phase, dass Mutter und Kind so im Einklang sind, dass die Produktion der Muttermilch so passiert, dass tatsächlich nach Bedarf gestillt werden kann. Wir haben früher immer geglaubt, es gäbe irgendwelche Tanks in der Brust, in dem sozusagen die Muttermilch hineinfließen, dann muss es abgetrunken werden. Wir wissen heute, dass das nicht besteht, sondern dass wirklich nach Bedarf geliefert wird, also ähnlich wie in der Autoindustrie oder überhaupt. Das heißt, das Kind, das Flüssigkeit braucht, die Muttermilch braucht, wird durch das Anlegen erreichen, dass die Muttermilch produziert wird. Wenn es nicht mehr trinkt, staut sich das zurück und es wird nicht produziert. Und in diesem Einklang entsteht dann die Situation, dass das Kind dann eben genug Muttermilch pro Tag bekommt, was ja so in der Menge zwischen 600 und 900 Milliliter und mehr sein können, je nach Bedarf des Kindes halt.
Ja, und da ist wahrscheinlich auch wichtig, die Aufklärungsfunktion von Ärztinnen vorher, vielleicht schon vor der Geburt und dann Hebammen bei der Geburt, auch Ärztinnen bei der Geburt, auch zu sagen, dass eben das Stillen nach Bedarf wirklich auch physiologisch so vorgesehen ist und nicht nach Uhr. Ja. Und vier Stunden abzuwarten, dass das sowohl für das Baby viel besser ist, als auch für den eigenen Körper, weil sie sagen, dann steigt ja sonst das Risiko eines Milchstaus und weiter.
Ja, diese Vier-Stunden-Geschichte, das finde ich immer ganz spannend. Ich will zwar insgesamt als Mediziner, weil man daran ganz schön in der Historie sehen kann, was Medizin oder was Wissenschaft manchmal macht. Die vier Stunden sind entstanden, weil in der Renaissance in Frankreich auch die Adligen plötzlich dann sagten, wir möchten gern unsere eigenen Kinder wieder stillen. Das war vorher ganz unüblich. Da gab es dann eben die Ammen, also Frauen, die Kinder bekommen haben, die für die Adligen gestillt haben. Und das wurde dann romantisiert wieder und klargestellt, nee, die eigene Mutter soll es sein. Dann war die Adlige aber plötzlich in der Situation, dass sie mit ihren sonstigen Verpflichtungen nicht mehr hinkam. Und also vielleicht ein bisschen wie heute auch die Berufstätigkeiten und so weiter, wo wir ja auch möglich machen wollen, dass die stillen können. Und dann hat irgendein schlauer Mensch gesagt, na dann alle vier Stunden, dann können wir das gut takten. Und dann ist dahinter plötzlich Wissenschaft entstanden, dass man sagte, ja, wenn man die Muttermilch zu früh, die neue auf die alte tut, dann vergärt die im Bauch und dann haben die Kinder Krämpfe. Also es gab ganz viel Unsinn, der überhaupt nicht nachweisbar ist. Es ist tatsächlich so, dass am besten ist, dass das Kind den Bedarf regelt und die Kinder werden auch dadurch nicht verwöhnt. Das ist am Anfang sehr, sehr anstrengend, das gebe ich zu. Erstmal habe ich es auch selbst natürlich erlebt beim eigenen Kind, aber auch häufig genug natürlich gesehen. Es ist faszinierend, wie Frauen mit welcher Fröhlichkeit, Gleichgültigkeit und wirklich strahlenden Augen Frauen in den ersten Nächten auch erzählen, wie toll das ist, dieses Kind jetzt zu haben und zu stillen. Wenn man dann fragt, morgens bei der Visite, gerade im Krankenhaus, na, wie oft lange haben sie denn geschlafen, also 2 Stunden. Aber ein Strahlen dabei, weil eben glücklicherweise zusätzlich zu den Prolaktin, was ja auch eine gewisse beruhigende familienbindende Struktur hat, Oxytocin ausgeschüttet wird, was eben für die Kontraktion letztendlich wichtig ist, also die eigentliche das Hinausdrücken der Muttermilch aus der Brust. Und Oxytocin, das wissen wir alle, ist ein Hormon, was eben sehr zufrieden macht, was ja auch beim Sex eine Rolle spielt, was eben bei der Geburt selbst eine Rolle spielt. Und die Frauen haben tatsächlich ein großes Glücksgefühl durch Oxytocin. Das macht eine sehr große Zufriedenheit, macht auch ein bisschen vergesslich. Das ist die nächste Herausforderung für uns alle, die mit Frauen im Wochenbett zu tun haben, dass die sich nicht unbedingt die Sachen merken. Also die muss man häufig und wiederholt sagen und liebevoll darauf eingehen. Und dann geht das meistens.
Wir springen mal ans Ende, nur vom physiologischen oder anatomischen Aspekt. Wie verändert sich dann das Drüsengewebe dann mit der Zeit, die eine Mutter stillt, gerade betreffend das Abstillen? Also bleibt das Drüsengewebe jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Mutter gar nicht mehr stillt, gleich? Oder gibt es da schon dann irgendwie auch eine Veränderung? Und wie verhält es sich langsames, allmähliches versus abruptes Abstillen?
Also bei mir klingeln da die oder läuten die Glocken, weil ich mit der Fragestellung der Brustveränderung er immer wieder mal konfrontiert wurde von Frauen, die Angst haben, dass quasi ihre schönen Brüste sich verändern. Und gerade wenn ich, wir haben ja vorhin den Brustaufbau als Thema besprochen, es gibt natürlich auch Frauen, die zum Beispiel eine Reduktionsplastik hatten, also eine Reduzierung des Brustdrüsengewebes, weil es einfach Rückenbeschwerden gemacht hat, zu groß war und so weiter. Und die oder auch andere Frauen oder auch Männer haben manchmal das Gefühl, meine Frau soll möglichst nicht stillen, weil die schöne Brust gehört ja irgendwie mir und ist ein Sexualsymbol und ist für uns wichtig in der Sexualität oder wie auch immer. Also wer um seine Brustform Angst hat, darf nicht schwanger werden. Und dann ist leider im Laufe der Jahrzehnte zu erwarten, dass die Brust sich trotzdem verändert, weil dann eben Gewicht dann eine Rolle spielt, Haltung eine Rolle spielt, Training und so weiter. In der Schwangerschaft wird das Brustdrüsengewebe aufgebaut, die Brust vergrößert sich und tatsächlich nach der Stillzeit reduziert sich das wieder um das Thema. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich diesen Gesamtprozess, also Schwangerschaft, Stillzeit, Abstillen, die Brust in ihrer Festigkeit, in ihrem Stand sich verändert. Tatsache ist nur, dass das Stillen dabei keinen Einfluss hat. Was interessant ist, dass diese Atoptose des Brustdrüsengewebes, also der Zellniedergang, der eben mit der normalerweise Hyperplasie, die dann da ist, eben wieder im Rückgang bestehend ist, dass die ganz offensichtlich mit als Ursache genommen wird, warum Frauen ihr Brustkrebsrisiko reduzieren, wenn sie gestillt haben. Und da wissen wir ja durch die großen Lancet-Untersuchungen weltweit, aber auch durch Untersuchungen der Münchner Krebsgruppe, die das für Deutschland nochmal nachvollzogen hat, um die 2000 herum, dass eben Frauen, die gestillt haben, ihr Brustkrebsrisiko tatsächlich um 20-40% reduzieren. Das heißt natürlich wiederum im Einzelfall, es wird Frauen geben, die gestillt haben, auch lange, die haben ihr Brustkrebs, aber wie immer bei Statistiken im Großen ist es halt so. Und das kann und wird wahrscheinlich mit dieser Atoptose zusammenhängen. Man hat in dem Zusammenhang dann allerdings auch nochmal untersucht, ob eventuell ein zusätzliches Risiko durch die Schwangerschaft besteht, weil da ja ein Östrogeneinfluss da ist und hat gesehen, nee, auch das ist nicht der Fall, weil interessanterweise der Östrogengehalt intrazellulär in der Brust reduziert wird, obwohl die Frau ja einen erhöhten Östrogenanteil hat, was man normalerweise beim hormonaktiven Tumor als nachteilhaft sehen würde. Also kurzum, die Brustform verändert sich, klar. Abruptes oder langsames Abstillen spielt dabei keine Rolle. Man kann, wenn man länger gestillt hat, nicht sofort abstillen. Das funktioniert nicht, weil das nur geht, wenn der Prolaktingehalt am Anfang gleich reduziert wird durch entsprechende Medikamente, was wir übrigens nicht empfehlen. Ich empfehle in keinem Fall, dass eine Frau bitte Medikamente nehmen sollte zum Abstillen, auch nicht beim Abort, beim Späten, wo man sozusagen der Frau das ersparen möchte, weil auch sehr psychodynamisch das gar nicht so schlecht ist, wenn die Frau über dieses Abstillen auch sozusagen nochmal anders Abschied nehmen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir zumindest von den alten Prolaktinhämmern, also Bromokriptin, wissen, dass die neurologische Zwischenfälle reichlich erzeugt haben. Das sollte man also gar nicht mehr zum Abstillen nehmen. Und auch die moderneren Antiprolaktin-Medikamente haben ihr Nebenwirkungsspektrum. Von daher würde ich immer empfehlen, am Anfang auch möglichst konservativ abzustellen, also die Brust in Ruhe lassen, kühlen, Schmerzmittel notfalls geben. Über diesen Feedback wird dann abgestellt und so wird es auch später sein. In der Regel ja so, dass das Kind immer seltener an die Brust geht. Wir empfehlen ja, dass Mutter und Kind, die das wollen, bis zu 2 Jahren und meinetwegen auch länger in der Stillbeziehung sein können. Das heißt aber am Schluss eigentlich nur noch, dass die Frau in der Regel morgens und abends einmal stillt und in dieser Situation dann nicht mehr plötzlich eine gespannte Brust nach 2 Stunden hat, sondern da stellt sich die Brust auch drauf ein und irgendwann wird das Kind keine Lust mehr haben. Oder die nächste Schwangerschaft kommt, dann verändert sich der Geschmack der Muttermilch, Kind will nicht mehr ran und dann ist die Brust eben so, wie sie ist.
Mhm. Wo Sie gerade schon auf die Empfehlungen gekommen sind, steigen wir da vielleicht auch nochmal gleich ein. WHO empfiehlt ja, 6 Monate voll zu stillen und dann mit Beikost anzufangen. Hier vielleicht auch wirklich nochmal der Hinweis, das Wort heißt Beikost, weil es zur Milch gegeben werden soll und nicht sie sofort ersetzen soll. Es ist nicht die Ersatznahrung.
Ja.
Genau, und Sie haben gerade schon gesagt, auch gerne länger stillen. Da ist ja auch oft immer Skepsis. Und da hört man auch aus vielen Ecken, dass auch sogar Ärztinnen den Frauen dann sagen, naja, nach 6 Monaten hat doch die Muttermilch gar keinen Vorteil mehr. Was ist da dran? Oder hat auch die Muttermilch in ihrer Zusammensetzung auch noch Ende des ersten Lebensjahres oder im zweiten Lebensjahr auch positive Bestandteile, von denen das Kind profitieren kann?
Also wir haben jetzt ein paar Themen angesprochen, ja, die wir jetzt eigentlich podcastfüllend auch nochmal diskutieren können. Ich versuche es mal ganz knapp. Erstens, WHO empfiehlt tatsächlich erst nach 6 Monaten, das ist ganz wichtig, Beikost einzuführen. Genau wie Sie sagen, in Addition zum Stillen. Und zwar deshalb, weil in Addition zum Stillen hervorragende immunologische Effekte auf die Einführung von Nahrungsmitteln hat. Wir wissen durch viele Untersuchungen, dass Kinder, die Beikost unter dem Schutz des Stillens eingeführt bekommen, deutlich weniger Allergien haben. Und Allergien von Nahrungsmitteln spielen eine Riesenrolle. Also es ist jetzt nicht nur Weizenkleine, sondern in Amerika zum Beispiel sehr viel Erdnussallergien. Es ist Hühnereiweißallergien, es ist Laktose und so weiter. Also es ist ganz viel, was wir wissen, was mittlerweile uns doch belastet und als Erwachsene auch beschäftigt und so weiter. Wenn wir es also idealerweise schaffen, dass die meisten Kinder 6 Monate ausschließlich gestillt werden und man dann sozusagen den Bedarf des Kindes nähert, da haben wir ein wesentliches Argument, wo die Kinderärzte vor allen Dingen argumentieren und sagen, naja, nach 6 Monaten ist der Eisengehalt, der über die Brust dem Kind gegeben wird, nicht mehr in dem Maße, dass wir damit so richtig zufrieden sein können. Es kann gewisse Anämieerscheinungen geben bei den Kindern und deshalb wünschen wir uns eigentlich, dass auf natürliche Art und Weise Eisen eingeführt wird. Es gibt andere, die sagen, es liegt an unseren Großstädten, dass das so ein Thema ist. Wenn die Kinder mehr im Sand spielen würden, dann würden die diese Mineralstoffe einfach so futtern. Und die betonierten Städte führen mit dazu, dass eben die Kinder dann tatsächlich in Mangel geraten. In Berlin haben wir das mal vor Jahrzehnten nachgewiesen. Und da die Kinderärzte in Berlin sind da sehr sensibilisiert, was das Thema angeht. Also das ist das eine Thema. Wunsch wäre möglichst viele. Da wir dies in Deutschland lange schon nicht mehr erreichen, gibt es in Deutschland tatsächlich eine Empfehlung wegen der Allergiesituation, dass man, wenn das Kind das möchte, auch schon nach dem 5. Lebensmonat, also im 5. Lebensmonat, die Beikost einführen kann. Manche Kinder haben bereits Interesse an elterlicher Kost in dieser Phase und man sollte dem Kind jetzt nicht irgendwelchen Karottensaft Karottenbrei aufzwingen, aber wenn die das wollen, okay, und dann eben wiederum gleiches Prinzip, bitte weiter stillen, möglichst lange. Es ist leider missverstanden worden, diese Allergiepräventionsleitlinie, die jetzt auch geändert wurde mit unserer Hilfe. Da haben viele gedacht, man sollte nicht länger stillen, weil das Allergien stützen würde. Nee, es war umgekehrt, beweise wenig in Deutschland so lange stillen, hat man gesagt, Mensch, dann wenigstens in der Phase anfangen mit Beikost und möglichst weiter stillen, irgendwie noch, damit eben dieser Allergieeffekt da ist. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, ist die Effekt des Langzeitstillens in sich entwickelten Ländern. Bei WHO eben sagt, 6 Monate, dann Beikost, möglichst über 2 Jahre. Steht übrigens auch interessanterweise im Koran schon so drin, dass das Kind über 2 Jahre gestillt werden soll. Und da kann man sich natürlich fragen, was macht das in entwickelten Ländern? In sich entwickelnden Ländern ist das sicherlich ein anderes Thema, weil die Kinder natürlich durch die Infektion und durch die Situation der Nahrung eventuell gefährdet werden. Und es ist tatsächlich so, dass es ein großes Werk der WHO gibt und das kann man auch im Netz kostenfrei abrufen, wo diese Langzeiteffekte dargestellt werden. Und wir sehen das auch in entwickelten Ländern, also Deutschland und Europa und wie auch immer, wir einen hohen immunologischen Effekt haben. Es gibt in der Muttermilch, und das ist interessant, auch gerade wieder im Langzeitstillen, also Kinder, die über ein Jahr gestillt werden, da verändert sich die Muttermilch ähnlich wie im Kolostrum sieht es dann wieder aus. Und die immunologischen Effekte nehmen zu. Das heißt, die Mutter gibt Antikörper über die Muttermilch ab, zum Beispiel bei Covid jetzt. Wenn die Mutter geimpft ist, hat sie die Antikörper und oder wenn sie erkrankt war und gibt das darüber dem Kind weiter. Die Energie ist eine andere für das Kind. Es hat nicht mehr diesen Ernährungsaspekt wie vorher, wo eben das sehr fein ausgetariert ist zwischen Proteinen, Fetten und so weiter, Mineralstoffen, sondern es hat einen stärker immunologischen Effekt. Wir wissen, dass zum Beispiel Kinder, die geimpft werden, wir sind ja auch als Stillbefürworter sehr fürs Impfen, dass die viel bessere immunologische Reaktion haben, auch im Langzeitstillen. Das wissen wir schon aus schwedischen Untersuchungen aus den 90er Jahren. Wir wissen, dass für die Mutter der Effekt positiv ist, wenn die Stillzeit entsprechend lange gehalten wird. Wir wissen, dass das Energieverhalten und das Diabetesrisiko für die Kinder reduziert wurde. Also es gibt eine ganze Reihe bis hin zu Krebserkrankungen bei den Kindern, von denen wir wissen, dass die immunologisch moduliert werden, weil eben über die Muttermilch auch Stammzellen weitergegeben werden. Und diese Stammzellen sind ja nun mal omnipotent, wie das alle von uns wissen. Das haben wir im Studium gelernt und die finden wir in der Muttermilch. Also Muttermilch ist ein unglaublich geiles Zeug. Das ist wirklich, wenn wir das hinkriegen würden, dann bräuchten wir ja alle nicht beim Podcast sitzen und wir bräuchten nur noch in der Sonne und könnten Champagner trinken, Tag ein, Tag aus. Weil das ist einfach der Hammer, wenn man diese Substanz so produzieren könnte. Das wäre super. Die Industrie kann es eben nicht. Die versuchen ja immer wieder, auch die tollen Aspekte der Muttermilch zu adaptieren, wie jetzt zum Beispiel als letzten Schrei. Die humanen Oligosaccharide, die eben beim Kind in der Muttermilch sehr speziell hergestellt werden. Viele hundert unterschiedliche Oligosaccharide werden dort von der Muttermilch produziert, die in die Muttermilch übergehen und die im kindlichen Darm zum Beispiel verhindern, dass Viren übertreten, Bakterien übertreten, immunologische Aspekte haben und so weiter. Industrie versucht jetzt einzelne von diesen Stoffen da reinzupacken und feiert sich dafür ganz großartig. Wir haben noch keinen Nachweis, dass diese künstlichen tatsächlich diese immunologischen Effekte haben. Also Nachteile scheinen sie nicht zu haben, aber den großen Vorteil nicht. Und vor allen Dingen zeigt sich nochmal, dass das eben was Individuelles ist. Das ist schon wunderbar, wie die Mutter auf die Situation des Kindes sich einstellt, wie wenn die Mutter krank ist, sich auch die HMOs sich verändern. Das ist schon eine unglaubliche Substanz als Probiotikum, also als Substanz, die eben damit in Kombination mit anderen Dingen eben gewisse Effekte am Darm und des Kindes aktivieren.
Ja, also zusammenfassend ist es auch unsere Aufgabe, vielleicht auch schon in der Vorbereitung, während der Schwangerschaft und auch in der Begleitung, auch immer wieder auf diese positiven gesundheitlichen Aspekte hinzuweisen, um die Frau eben in die Lage zu bringen, informiert sich zu entscheiden, genau. Möchte ich stillen oder möchte ich die Flasche geben und weg davon zu kommen, die Flasche als gleichwertig zu sehen. Also wir wollen, weiß Gott, keine Frau verteufeln, die sich entscheidet, nicht zu stillen. Genau. Aber wir möchten, dass sie informiert diese Entscheidung trifft. Und ich fand es interessant, dass Sie jetzt auch gesagt haben, also auch das nochmal als Take-Home-Message, dass eben auch die Milch über den ersten Geburtstag hinaus Vorteile bietet. Und interessanterweise ist das ja auch das Kita-Alter. Genau. Könnte Vorteile für Kita-Kinder geben, wenn die noch diesen immunologischen Benefit haben. Wahrscheinlich aus evolutionären Gründen, ja, ist die Mobilität ein Grund dafür, die mit dem ersten Lebensjahr oft so eintritt, dass jetzt die Muttermilch da doch nochmal jetzt hier einen Immunpush gibt, um das Kind, was sich jetzt überall austobt, von Keimen zu schützen.
Das ist, davon ist in der Form auszugehen. Ja, ich finde es schön, dass Sie immer wieder nochmal auf die ärztliche Rolle oder der Ärztinnen darauf hinweisen. Ich möchte das gern bestärken. Und zwar will ich vor allen Dingen ein Thema raus haben, was Sie gerade wieder angetouched haben, nämlich der freie Wille der Frauen. Das wird ja häufig so als ideologisiert und man zwingt die Frauen zu irgendwas dargestellt. Und ich finde den Dreh, den Sie gerade dargestellt haben, ganz toll. Mir ist es übrigens auch als schon Begeisterter für Still- und Stillfragen das erste Mal so gegangen, als ich damals nach Grenzöffnung tatsächlich Kolleginnen in Leipzig erlebt habe, die dort in der DDR gab es sehr viele Muttermilch-Sammelstellen, wo eben Muttermilch verteilt wurde. Und ehrlich gesagt bin ich da als Ola Wessi hin, habe einen Vortrag gehalten, habe gedacht, also so ein Schwachsinn, wir haben ja zum Glück die gute Industrie, die haben bestimmt in der DDR nicht Muttermilch herstellen können, also Ersatzprodukte. Und habe dann so saß da so und dachte, eigentlich komisch, ja, die WHO sagt natürlich auch, als erstes Muttermilch, als zweites Frauenmilch, also von anderen Müttern quasi gewonnene Milch und als drittes erst Variante die Vormundernahrung. Und trotzdem war ich in dem Augenblick, wenn man mir jetzt gesagt hätte, willst du jetzt ein Glas von Muttermilch trinken oder soll ich dir mal mit so einem Klacken diese kleinen Fläschchen aufmachen, dieses Gefühl, was Frisches aufgemacht ist, da hätte ich sofort diese Flasche, ich hätte nie und nimmer diese andere Brühe haben wollen. Obwohl natürlich klar ist, dass in der Muttermilch ganz andere Substanzen drin sind. Das ist uns wirklich, das war auch für mich ein Prozess. Und ich kann nur dazu auffallen, ich finde, dass wir immer als Ärztinnen sehr genau drauf achten müssen im Sinne der Partizipation. Was möchte mein Gegenüber? Wie kann ich die Laien, die Spezialistin für sich selbst, aber die eben vielleicht medizinisch Laien ist, mitnehmen in bestimmten Fragen? Und da würde ich immer von meiner eigenen Haltung erstmal ausgehen. Ich muss mir Literatur besorgen, um sozusagen zu werten. Und dann kann ich sozusagen nach dieser Wertung versuchen, das in Laiensprache so darzustellen. Und dann entscheiden die sich frei und können sich da oder dafür entscheiden. Und man wird immer die Patientin natürlich gleich gut behandeln. Oder den, nehmen halt die Frau, weil sie ja meistens dann keine Patientin ist. Diesen ganzen Kopf, den man sich dazu macht beim Stillen, wie sehr dürfen wir beraten, wie sehr dürfen wir beeinflussen, würden wir uns nie und nimmer machen, wenn es um die Beratung eines Herzinfarktpatienten geht und Rauchen zum Beispiel oder wenn es meinetwegen um die Sachertorte geht bei der Diabetikerin. Da würden wir mit Nachdruck sagen, natürlich können Sie rauchen weiter. Ich bin auch ehemaliger Raucher. Ich weiß, was Sucht bedeutet. Bitte, wenn Sie meinen, Sie wollen rauchen, das ist Ihre Gesundheit, die und die Risiken habe ich Ihnen aufgezählt, aber ich würde immer sagen, nein, lassen Sie es doch lieber. Und natürlich würde ich als Arzt auch oder als Ärztin auch wahrscheinlich doch mit entsprechender Energie mich dagegen aussprechen. Oder meinetwegen kohlenhydratreiche Kost bei Diabetikerinnen. Das gleiche Selbstverständnis würde ich mir für die Muttermilchernährung wünschen. Also wirklich sozusagen, dass wir Fachleute sind, Frauen zu unterstützen, die es gerne wollen. Das ist sozusagen ein weiteres Thema für einen weiteren Podcast vielleicht. Was können wir tun bei Problemen? Wie können wir da unterstützen? Was ist unsere ärztliche Aufgabe? Aber genau wie Sie es sagen, im gesundheitlichen Aspekt, also wir haben mit der Muttermilchernährung ein derartiges Fund in der Hand, um Mutter- und Kindergesundheit, damit auch gesellschaftliche Thematiken zu beeinflussen. Wenn wir diese Dimension erreichen würden in anderen Fragestellungen unserer Kultur, würden wir sehr teure Medikamente verkaufen können. Daher die Effekte sind viel marginaler, zum Beispiel bei Krebsmedikamenten, als die Effekte des Stillens. Und darum mein Appell, informieren Sie sich selbst gut, werden Sie sich selbst darüber klar, welche gesundheitlichen Effekte da ist. Und dann muss man natürlich eine Sprache finden, wo Frauen sich mitgenommen fühlen. Es darf nicht so sein, dass man sagt, sie sind blöd, weil sie nicht stillen, ich schmeiße sie aus meiner Praxis raus oder wie auch immer. Ich bin aber sicher, es gibt bestimmt Kardiologen, die Menschen aus der Praxis rausschmeißen und nicht weiter behandeln, die weiter rauchen zum Beispiel. Also das ist wirklich ein heikles Thema, aber Sie haben es auch wieder gebracht. Man hat immer das Gefühl, wenn man da missionierend ist, dass man missionierend ist und dass es ja eigentlich nicht erheblich ist, ob die Frau steht oder nicht steht. Nee, das stimmt nicht. Auch in unserer Gesellschaft ist es erheblich. Und darum ist es zumindest wichtig, dass wir uns damit auskennen, wie können wir es fördern, wie können wir es unterstützen. Jetzt nochmal 2, 3 kurze Tipps für die Klinik im Alltag. Sorgen Sie dafür, dass der Hautkontakt nach der Geburt eingehalten wird, dass die Frau und das Kind nicht gestört werden. Es gibt kaum medizinische Gründe, am Anfang das Kind aus dem Hautkontakt wegzunehmen. Selbst beim Kaiserschnitt finde ich es extrem wichtig, dass die Kinder ganz schnell in Hautkontakt geraten. Auch das wissen wir durch viele Studien, dass das einen wesentlichen Effekt hat für den Stillbeginn. 2. Tipp, trennen Sie Mutter und Kind nicht auf normalen Stationen. Es ist keine Serviceleistung, wenn man nachts das Kind wegnimmt. Dieses alte System, was hoffentlich heute nirgends mehr vorhanden ist, aber vielleicht gibt es das doch noch irgendwo. Kinder, die nicht bei der Mutter sind, sind letztendlich deshalb nicht bei der Mutter, weil irgendwas ist, dass die Kinderärztinnen oder die entsprechenden Pflegenden gucken müssen. Und auch da kann man für sorgen, dass die Mutter bei den Kindern bleibt. Wir haben bei uns ja zum Beispiel in unserer Neonatologie auf der Intensivstation diverse Familienzimmer, wo die mit ihren Neugeborenen zusammen in dem Zimmer wohnen, manchmal ja auch für Wochen bei Frühgeburtlichkeit. Das sind entscheidende Schritte, um das Stillen zu fördern. Und wir werden als Qualität drauf gucken. Ich bin ja auch im Icotec unterwegs und wir haben als Qualitätsmarker durchaus vor, wir messen das jetzt schon von der Geburtshilfe, es wird jetzt in den nächsten Levels ausgerollt, dass wir gucken, in welchem Ernährungszustand wird ein Kind aus der Geburtshilfe entlassen. Und der nächste Schritt wird sein, wird ein Kind stillend oder mit Muttermilch ernährt auch aus der Neonatologie entlassen. Weil wir fest der Überzeugung sind, dass das ein Qualitätsmerkmal ist für eine Organisationsstruktur wie Krankenhaus und auch Neonatologie, weil eben die gesundheitlichen Effekte so gewaltig sind.
Auf jeden Fall. Ich will nochmal darauf eingehen, wenn Sie sagen, dieses Missionieren, wir wollen nicht missionieren, aber sollten ja fördern, dass Frauen mehr stillen, weil einfach die Vorteile klar sind, auch gesamtgesellschaftlich, auch ökonomisch, kann man alles nachlesen. Auch andersrum finde ich aber auch die ärztliche Rolle sehr wichtig und da vergessen viele, wie groß ihr Einfluss ist, dass sie auch Frauen, die stillen wollen, die jetzt auf Stillschwierigkeiten stoßen oder vielleicht eine Therapie eingeleitet werden muss, eine OP durchgeführt werden muss, dass die so schnell verunsichert werden durch Ärzte, die aus Unwissen oder vielleicht aus Überforderung auch diese Stillschwierigkeiten zu lösen, einfach schnell zum Abstillen raten. Mhm. Und vielleicht verwenden wir darauf noch mal ein paar Worte, dass es im Fazit selten Situationen gibt, genau, wo man nun wirklich aufhören muss zum Stillen.
Richtig.
Und als Schritt davor, wenn es wirklich schlimm kommt, auch eine Stillpause eine Option ist oder eben auch erstmal diese Stillschwierigkeiten behoben werden können. Vielleicht dazu noch etwas.
Oh ja, also Sie sprechen bei mir immer so große Themen. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so viel rede dann. Aber das ist die Fragestellung ist einfach so toll. Also erster Schritt ist, dass wir, was Medikamente angeht, Frauen in der Stillzeit natürlich in keiner Weise benachteiligen wollen, sondern die brauchen alle Medikamente, die sie brauchen. Wie immer im Leben einer Ärztin ist es so, dass sie sich überlegen müssen, ob sie eine Indikation haben, um zu therapieren. Wer ohne Indikation therapiert, der ist einfach schlecht. Also kurzum, wir müssen erstmal uns klar werden, muss jetzt etwas gemacht werden, wo gerade in dieser sensiblen Phase vielleicht des Stillens so. Das wäre das Erste. Zweite ist, wenn was gemacht werden muss, dann bitte so informieren, dass man mit der Frau Medikation, Therapien, Diagnostiken bespricht, die möglichst mit dem Stillen im Einklang sind. Es gibt ganz wenig Medikamente, zum Beispiel, die nicht mit dem Stillen im Einklang sind. Da darf man sich aber dann nicht auf den Waschzettel der Industrie verlassen, weil das wissen wir auch alle. Das haben wir jetzt auch in der großen Diskussion ums Impfen gesehen. Industrie macht keine Studien mit Schwangeren und mit Stillen und mit Kindern und dementsprechend ist das immer off-label. Es gibt praktisch keine Medikamente, die in dieser Phase gezielt angewandt und kontrolliert wurden, sondern das sind Erfahrungen, die wir dann haben, die wir eben letztendlich sammeln und dann wissen, welche Vor- und Nachteile gibt es. Die kann man nachlesen in verschiedenen Büchern. Es gibt Riesenwälzer aus Amerika seit vielen Jahrzehnten. Es gibt riesen und tolle Bücher aus Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Und es gibt mittlerweile im online über Embryotox die Möglichkeit, dass selbst Laien nachgucken können, welches Medikament nehme ich. Darf ich das nicht, gibt es Bedenken. Ganz, ganz selten, und da bitten übrigens die Kollegen auch herzlichst drum, also Professor Schäfer hat das mehrfach mir auch gesagt, bitte, bitte sag immer wieder, die sollen uns jetzt nicht alle hier anrufen, sondern wenn jemand anruft, dann bitte die Fachfrau, also Ärztinnen, Hebammen, Krankenschwestern, weil man eine Spezialfrage hat, die man auf dem anderen Weg nicht lösen konnte. Die wäre sonst wahnsinnig dort, wenn jede Frau anruft, ob sie jetzt eine Aspirin nehmen darf oder nicht. Das kann man nachgucken. Da gibt's in dem Buch sogar noch eine Lasche, die man sich in die Kitteltasche stecken kann, wo für Schwangerschaft und Stillzeit die zugelassenen Empfehlungen, die Hauptmedikamente drauf sind. Es ist wirklich nicht viel. Aber man muss nachgucken. Ich habe wirklich schon erlebt, dass Ehemänner von stillenden Frauen und Ärzten den Frauen gesagt hat, jetzt lass mal das stillen, weil du musst ja das Medikament nehmen. Und selbst die nicht in der Lage waren, selbst bei ihrem eigenen Kind, bei eigenen Frau mal einen Moment nachzudenken, dass man eben nicht in die Waschstelle guckt, sondern dass man eben die anderen Wege sucht. Es fallen mir jetzt auf Anhieb gar nicht viele Medikamente ein, wo zum Beispiel eine Kontraindikation besteht. Die gibt's natürlich, Zytostatika und so weiter. Lithium war das früher als großes Thema und so weiter. Es gibt so ein paar Medikamente, wo wir sagen müssten, na lieber nicht. Und es gibt ein paar Erkrankungen, wo wir sagen, lieber nicht. Zum Beispiel auch bei Psychosen. Immer dann, wenn das Kind primär gefährdet ist, wenn die Frau in einer Warnsituation ist, dann kann sie sich nicht um ihr Kind kümmern, dann stillt man natürlich ab. Oder man lässt die Frau möglichst nicht stillen, muss eventuell überlegen, sogar Mutter und Kind zu trennen. Es gibt ein paar Erkrankungen, bei denen es Thema ist, Tuberkulose zum Beispiel, wo einfach nicht die Muttermilch das Problem ist, sondern die Aerosole auch da schon. Bei Covid haben wir uns schnell entschlossen zu sagen, nicht Mutter und Kind trennen, weil wir dort gesehen haben, dass die Kinder zwar durch die Nähe natürlich sich infizieren können, wenn nicht die Mutter schon so lange vorher das hatte und Antikörper gebildet hatte, das spielt keine große Rolle mehr. Aber wenn sie akut erkrankt sind, die Kinder werden dann häufig antikörpermäßig positiv, also kriegen die Infektion. Und wir haben bei den Kindern eigentlich nie de facto irgendwelche größeren Probleme gesehen. Deshalb haben wir gesagt, nicht trennen, weiter stillen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, lieber nicht. Also kurzum, erkundigen, nachschauen. Operationen zum Beispiel sind überhaupt kein Hinderungsgrund, weil das muss einfach bloß gut organisiert werden. Also wir haben das häufig so, wenn die Frauen dann irgendeine Operation brauchen, jetzt egal, ob das gynäkologisch ist oder chirurgisch oder einen Unfall hatten, dass wir dann quasi vor der Operation die Kinder nochmal anlegen, Muttermilch abgepumpt wird, dem Partner im Kühlschrank und so weiter. Der Partner kümmert sich dann oder wir kümmern uns um das Kind. Und die Frau kann direkt nach der Operation, in dem Augenblick, wo sie wieder munter und wach ist, also ihr Kind als solches wahrnimmt, auch sofort wieder anlegen. Es gibt keine Narkosemittel, es gibt keine Situation, wo man das nicht darf. Bei Kontrastmitteln ist es so, dass wir bei jodhaltigen Kontrastmitteln tatsächlich eine Stillpause brauchen, also von 48 Stunden ungefähr, je nach Halbwertszeit der Situation, um dann, da wird die Muttermilch dann verworfen, weil das kann tatsächlich dann ein Thema sein für ein bis zwei Tage. Beim MRT zum Beispiel, das ja am ehesten mal bei Frauen in dem Alter dann notwendig wird, ist zum Beispiel kein Abstehen notwendig. Die Frauen können ganz normal weiter stillen. Das Kontrastmittel ist völlig unbedenklich, was Stillen angeht. Also die meisten Fälle von Frauen, von denen, die sich bei mir dann beklagt haben oder die nachgefragt haben oder gesagt, mir ist empfohlen worden, die meisten Fälle war einfach diese Empfehlung zu unterbrechen oder gar abzustillen, einfach Unsinn. Es gibt so wenig Indikationen. Und ich bin übrigens in solchen Fällen auch herzlich gerne bereit, dass Sie mich über frauenklinik@sjk.de, also über mein Büro, anschreiben und nachfragen. Ich beantworte auch solche Fragen auch selbst bei Laien, die verzweifelt sind, die mich aus der ganzen Republik anschreiben. Versuche ich zeitnah dann Kontakt zu den Ärzten herzustellen oder Empfehlungen auszusprechen. Weil es gibt, mir fallen auf Anhieb nicht viele Indikationen ein. Wenn ich das in der Prüfung fragen würde, nennen Sie mir mal 5 Gründe, warum eine Frau abstillen muss. Ich glaube, da hätten wir alle Schwierigkeiten, diese 5 Gründe zu nennen. Das ist wirklich was ganz Seltenes.
Ja, ich denke, das hat jetzt auch jeder verstanden und auch nochmal für die Chirurginnen zu Hause, die es durch die Tür rufen, sie müssen dann abstillen, bitte. Ja. Tut auch sehr viel bei der Frau und man weiß oft gar nicht, gerade wenn man vielleicht noch keine Kinder hat, was ein Abstillen für ein Prozess ist. Das ist ja nicht auf Knopfdruck geschehen. Und Sie hatten auch gerade jetzt angesprochen, die Väter, die ja auch irgendwie Erwartungen haben oft. Und das ist auch ein großes Forschungsfeld von Ihnen oder ein Forschungsfeld von Ihnen, die Rolle des Vaters in der Stillbeziehung. Und vielleicht kommen wir da nochmal am Ende zu diesem Punkt, weil das ist vielleicht was, wo der Arzt auch nochmal feinfühlig drauf hören kann. Spricht da jetzt die Frau in ihrem Wunsch oder spricht da jemand anders? Weil die Rolle des Vaters ist in der Tat nicht zu unterschätzen.
Nee, und tatsächlich ist es so, dass wir, was die Thematik angeht, einen sozialen Unterschiede sehen und Bildungsunterschiede sehen. Also es ist sehr seit den 50er Jahren immer wieder untersucht worden. Auch wir haben das eben, wie Sie schon schön sagten, gemacht. Wir sehen sehr deutlich, dass der Einfluss des Mannes stärker ist in bildungsferneren Schichten. Also dass dort die Attitüde des Mannes von der Frau noch stärker übernommen wird. Also wenn der gegenstehen ist, dann ist die Frau letztendlich auch dagegen. Und selbst wenn sie stillt, ist sie dagegen. Und dementsprechend frühzeitiger hören sie auf. Das heißt eigentlich nur, dass wir frühzeitig die Männer mitnehmen müssen im Aufklärungsgespräch, eben gerade in diesen Schichten. Und da haben wir ja dann oftmals verschiedene, jetzt bin ich mal ein bisschen vorurteilsgeplagt, Probleme. Also oftmals Frauen, die auch ursprünglich geraucht haben, während der Schwangerschaft dann eher aufhören, dann aber doch wieder einsteigen, weil der Mann weiter raucht. Auch das wissen wir, dass da eine hohe Korrelation besteht. Darum sollte man bitte auch in den Aufklärungsgesprächen, Beratungsgesprächen mit der Frau auch den Mann dann fragen, ob er raucht und den Mann dann auch durchaus auch motivieren, zu sagen, Mensch, Ihre Frau hat jetzt auch aufgehört, nutzen Sie doch die Chance, ist für Sie beide gut und so weiter, also die allgemein gesundheitlichen Aspekte einzubringen. Wir haben das national ganz schön, glaube ich, hingekriegt. Es gibt sehr nette Flyer, die man über das Netzwerk der jungen Familien abrufen kann, wo sehr gezielt mit ganz einfachen Möglichkeiten, zum Teil sehr plakativ, sehr witzig gemacht, die Männer auch mitgenommen werden. Also da versuchen wir gerade in diesem Bereich, es gibt einen großen Forschungsbereich auch im Netzwerk und auch bei uns in der Nationalen Stillkommission, die diese sogenannten vulnerablen Familien in den Mittelpunkt zieht. Weil ehrlich gesagt, die Diskussion, die wir jetzt auch beide geführt haben, auch über wie lange und wie stillt man und so weiter, die sind so ein bisschen im Elfenbeinturm, weil die Frauen, die so lange stillen, das sind oftmals Frauen wie Sie und ich, die einfach, denen es besser geht, die auf Gesundheit achten, die eben auch zum Biomarkt gehen und Geld investieren und so weiter. die wird man nicht überzeugen müssen. Da können wir als Ärzte nur was falsch machen, indem wir denen medizinisch irgendwelchen Unsinn erzählen und dann nachher sagen sie, nun stehen sie mal ab oder füttern sie jetzt schon dazu oder sowas, eben auch im letzten Jahr manchmal Thema war. Die eigentliche harte Knackgruppe haben wir nach wie vor in diesen bildungsferneren Schichten. Und die kriegen wir am besten mitgenommen in der Frühberatung, glaube ich. Weil da ist, es gibt, das haben wir auch untersucht, es gibt eine Lebensphase in der Phase eines Mannes, wo er sich plötzlich für gesundheitliche Aspekte interessiert. Diese sind eben beim Mann interessanterweise im ersten Trimenon, also ganz am Anfang, wenn die Frau kommt und sagt, dann fängt er plötzlich an und guckt sich im Supermarkt auch mal an, was da eigentlich an Scheiß drin ist in den Fertigprodukten, die sie kaufen. Und das ist dann nochmal ganz deutlich in der Wochenbettphase. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch so toll, wenn man die Männer mit aufnimmt, also in sogenannten Familienzimmern und am Anfang auch durch unser Team trainiert. Und wir haben auch zeigen können, dass auch spezielle Männerkurse, wo man die mal einen Tag zusammennimmt, also nicht die üblichen Hechekurse nur mitmachen lässt, sondern alleine. Wenn man dann mit einem Mann über Themen spricht, was passiert in der Schwangerschaft, wie geht's danach, wie sieht unsere Sexualität aus? Und wenn man dann auch noch mit einwirft sozusagen, was man an Stillhindernissen erleben kann, dann werden die Männer plötzlich zu hervorragenden Stillberatern, weil die dann plötzlich merken, aha, da kann ich eventuell doch helfen. Und wenn ich schon mit meinem Kind nichts in der Phase machen kann und nicht die Flasche in den Hals stecken kann, sondern meine Frau das an der Brust hat, dann kann ich trotzdem helfen, dass das gut funktioniert. Und das funktioniert interessanterweise auch bei den Bildungsferneren. Also da, wir müssen die einfach in ihrer Sprache mitnehmen, motivieren, unterstützen, wenn sie es machen, und sagen, toll ist es, Elternzeiten, jetzt auch Trennung, dass die Männer mit dazukommen, ist ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Hat man in Schweden zum Beispiel auch gesehen, dass mit der entsprechenden Verpflichtung die Männer sogar dass die Frauen länger stehen, obwohl Schweden immer schon ganz gute Zahlen hatte. Also das ist ein hohes gesellschaftliches Thema. Ja.
Ja, und das ist ein großer Hebel und es ist ja toll, dass wir das nochmal hier thematisieren konnten und nochmal die Take-Home-Message, diesen Faktor beim Stillen nicht außer Acht zu lassen.
Ja.
Und ja auch, Sie haben es gesagt, schon in der Schwangerschaft damit anzufangen. Ich denke auch, die Gynäkologen haben da ja hier in der Praxis fast den meisten Kontakt zur Frau und eben hier den meisten Einfluss, vielleicht da auch mal schon übers Stillen zu reden. Das passiert so selten leider. Also im Vorbereitungskurs mit den Hebammen geht es ja auch meist nur um die Geburt. Klar. Ja, genau. Also zusätzlich zu solchen Männerkursen dann auch in der Praxis diese Themen schon anzusprechen.
Da habt ihr allerdings recht.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, hier haben viele Hörerinnen und Hörer sehr viele Aspekte für ihren klinischen und praktischen Alltag mitnehmen können.
Ich hoffe,
und
nicht
neue.
Zu viel.
Ja, dann muss man sich mitschreiben oder nochmal von vorne anhören. Ja, genau. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Also ich bedanke mich recht herzlich, Herr Abudanken. Es war wie immer ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen.
Danke Ihnen.
Und euch zu Hause nochmal der Hinweis, wir haben sogar auch noch eine Kinderkrankenschwester und Laktationsberaterin im Blog interviewt zum Thema Stillbeginn und wie wir den als Fachpersonal unterstützen können. Und ihr findet dieses Interview unter go.amboss.com/stillbeginn. Ja, für heute verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss-Blog findest du unter blog.amboss.com/de. Alle Inhalte zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.